Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Lest ihr viel? Ja, ein paar Kopfnicken, ein paar nicht. Kennt ihr das manchmal, da liest man ein Buch und dann denkt man, ach, ich verstehe total, wie der Protagonist sich fühlt und genau das, was der macht, würde ich auch machen. Und dann liest man Bücher und denkt sich, warum macht der das? Ich würde das total anders machen. Da könnte man viel klüger agieren. Naja, manchmal kann ich die Handlung des Protagonisten nicht so ganz nachvollziehen. Es geht mir so bei einem recht prominenten Buch und einer recht prominenten Person. Zweites Buch Mose, Person Mose. Da ist diese Szene, da redet Mose mit Gott in einem Dornbusch. Brennender Dornbusch. Und Gott spricht zu Mose durch diesen brennenden Dornbusch. Und jedes Mal denke ich mir, Mensch Mose, du hast gerade eine leibhaftige Begegnung mit Gott, der dir in diesem brennenden Dornbusch begegnet. Warum gräbst du den nicht aus, topfst den ein und nimmst den mit? Ich hätte das gemacht. Ich hätte den eingepackt. Ich hätte den ausgegraben, eingetopft. Die Stimme Gottes hatte gesagt, zieh die Schuhe aus, ist heiliges Land, du darfst hier nicht mit deinen schmutzigen Schuhen rein. Aber er war nie die Rede davon, dass man den Busch nicht mitnehmen darf. Dann hätte ich jetzt hier im Büro so einen schönen eingetopften brennenden Dornbusch stehen. Der ist gleichzeitig Heizung, Licht, Deko. Und ich würde den ganzen Tag mit ihm reden. Was soll ich tun? Wo soll die Gemeinde hin? Welche Plage erwartet uns nach Donald Trump? Ihr wisst schon, was man halt so alles mit Gott bereden wollen würde. Ein Ratgeber für alle Unwägbarkeiten des pastoralen Berufes. Vielleicht könnten der Dornbusch und ich dann auch mal so eine Dialogpredigt halten. Das wäre doch was. Wer weiß. Naja, Mose hat den Busch nicht mitgenommen. Das Interessante an der ganzen Sache ist, Gott hat andere Wege gefunden, zu ihm zu sprechen, als durch den brennenden Dornbusch. Stellt sich raus, er brauchte den brennenden Dornbusch gar nicht. In der Predigt heute soll es um das Hören gehen. Darum, dass Gott zu uns spricht. Darum, dass er sein Wort in unsere Richtung schickt. Aber es soll auch darum gehen, wie wir eigentlich die Hörenden sind und wie wir Hörende werden und bleiben. Und dafür habe ich euch ein Gleichnis mitgebracht aus dem Lukas-Evangelium. Werner hat es schon angekündigt, Lukas 8, die Verse 4 bis 8. Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus jeder Stadt zu ihm eilten, sprach er durch ein Gleichnis. Es ging ein Sämann aus, zu säen seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges an den Weg und wurde zertreten, und die Vögel unter dem Himmel fraßen es auf. Und anderes fiel auf den Fels, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen, und die Dornen gingen mit auf und erstickten es. Und anderes fiel auf das gute Land. Es ging auf und trug hundertfach Frucht. Da sagte er, rief er, wer Ohren hat zu hören, der höre. Das haben wir ja gerade schon gehört. Das letzte Mal, als ich über diesen Text im Speziellen gepredigt habe, habe ich ihn vor allem auf unsere Verkündigung des Wortes Gottes, also auf das Evangelium, ausgelegt. Wie wir als Gemeinden heute in die Welt gehen und Wort Gottes verteilen. Weil im nächsten Absatz erklärt, beziehungsweise im übernächsten Absatz erklärt Jesus, dass genau das die Bedeutung dieses Predigttextes ist. Der Samen ist das Wort Gottes, der wird unters Volk gebracht und bei manchen funktioniert es, bei manchen funktioniert es nicht. Das hat unterschiedliche Gründe. Die einen sind zu abgelenkt, die anderen werden von anderen Leuten abgelenkt. Bei manchen wird es erstickt und manche sind einfach noch nicht bereit. Wenn wir predigen oder auf andere Art und Weise das Evangelium unter die Menschen bringen, das muss man ja nicht nur hier vorne machen, dann sind wir als Christen Sämann oder auch mal Säfrau oder Säperson. Wir säen. Und auf einem antiken Acker, ohne moderne Maschinen, ist es nun mal einfach so, dass nicht die ganze Saat aufgehen kann. Das liegt außerhalb des Handhabbaren für denjenigen, der da sät. Hat einfach damit zu tun, dass es viel zu lange dauern würde, all die Steine aus dem Acker auszubuddeln. Da ist es effektiver, einfach drüber zu säen und zu hoffen, dass irgendwo irgendwas hängen bleibt. Es ist durchaus auch heute noch unsere Aufgabe, das Wort Gottes zu säen und auf den Acker die Welt auszubringen. Aber es liegt außerhalb unseres Verantwortungsbereiches, ob die Saat dann auch aufgeht und Frucht bringt. Das liegt allein in Gottes Hand. Das hat mir persönlich immer ein wenig Druck rausgenommen aus meinem christlichen Leben in Sachen Evangelium unter die Menschen bringen, Sämann sein. Und ich finde, es ist gesund, als Christ mal darüber nachzudenken, dass es zwar durchaus meine Aufgabe ist, anderen Menschen von Jesus zu erzählen, aber dass es nicht meine Schuld ist, wenn es am Ende nicht aufgeht. Dass ich nicht am Ende vor dem Endgericht stehe und Gott sagt, du hättest den Fritz noch viel mehr überzeugen müssen. Nee, das ist halt einfach dann auch mal außerhalb der pastoralen oder menschlichen Fähigkeiten, einen Menschen zu überzeugen, der gerade dorniges Land ist, der gerade Weg ist, auf dem die Saat zertreten wird. Und auch wenn Jesus, glaube ich, dieses Gleichnis nie gesprochen hat in Bezug auf meine Predigten, weil zu der Zeit ist er, glaube ich, noch nicht davon ausgegangen, dass ich hier irgendwann mal stehe und predige. Ich glaube, er bezieht es vielmehr auf seine eigenen Predigten, diesen Satz. Aber ich halte nach wie vor an dieser Auslegung fest, die ich euch gerade in aller Kürze dargelegt habe. Ich glaube nach wie vor, dass das ist, was uns der Text heute in Bezug auf unsere Verkündigung sagen kann, will, möchte. Aber ich hatte letztens eine Begegnung der besonderen Art. Und diese Begegnung der besonderen Art hat mich einen zweiten Blick auf diesen Text werfen lassen, einen ganz neuen Blick, einen Perspektivwechsel sozusagen. Ich saß neulich zusammen mit einer jungen Frau, die ist nicht in einer Baptistengemeinde groß geworden, ist auch sonst eher säkular geprägt, also nicht unbedingt die intensivste religiöse Ausbildung genossen. Und aus diesem Hintergrund heraus, ich habe in der Schule im Religionsunterricht mal ein paar Dinge gehört, stellte sie mir sehr neugierige Fragen zu meinem Beruf, die ich mir schon sehr lange nicht mehr gestellt habe. Sie hatte nämlich im Religionsunterricht unter anderem gelernt, dass der Papst laut katholischer Kirche ja nun mal der oberste Stellvertreter Gottes auf Erden ist. Und dann hatte sie auch von Mose gehört und von den Propheten und wie Gott mit denen direkt redete. Und dann stellte sie die durchaus für mich naheliegende Frage, redet Gott mit dem Papst? Das fand ich eine spannende Frage. Habe ich so auch noch nicht so doll drüber nachgedacht. Ich habe dann natürlich vorne weggeschoben, dass ich kein Experte für das Papstamt bin. Dass ich aber auch nicht vermute, dass der Papst die Stimme Gottes wie Mose am Dornbusch oder Samuel im Raum der Bundeslade in seinem Büro hört. Ich glaube, dann würde der Papst anders auftreten, wenn er diese Stimme regelmäßig in seinem Büro hören würde, die sagen würde, du Papst, geh mal nach draußen und vereinige die Kirchen. Ich glaube aber sehr wohl, habe ich ihr dann auch gesagt, dass auch der Papst nach bestem Wissen und Gewissen versucht, den Willen Gottes herauszufinden und ihn zu hören. Im Gebet, im Lesen der Bibel, vielleicht auch im Weltgeschehen, in den Menschen um sich herum, die Dinge an ihn herantragen. Andererseits, finde ich, wäre das auch ein toller Handlungsstrang für den nächsten Indiana Jones Film. Wenn der sich durch so eine Reihe von Rätseln graben muss, um unten in den Katakomben des Vatikan den brennenden Dornbusch zu finden. Finde ich eigentlich gut, sollte ich dringend mal pitchen. Naja, nachdem wir jetzt geklärt hatten, ob der Papst die Stimme Gottes so hört, wie Mose das getan hat, kam dann die nächste Frage, die war noch ein bisschen herausfordernder, auch wenn man meinen sollte, dass ich mich mit dem Thema der nächsten Frage deutlich besser auskenne als mit der persönlichen Gottesnähe des Papstes. Die nächste Frage war nämlich, ja, und was ist mit dir? Spricht Gott mit dir? Ja, das sind so Fragen, die man sich an einem Freitagabend mal stellt. Ne? Ich hatte eh schon den ganzen Abend Kopfschmerzen. Das wurde durch die Frage nicht unbedingt besser, aber hilft ja nichts, Augen zu und durch. Und dann habe ich sehr offen und ehrlich geantwortet, dass ich Gottes Stimme jetzt auch noch nicht als übernatürliches Dröhnen in meinem Büro gehört habe, dass ich eben keinen eingetopften Dornbusch auf der Fensterbank habe, der zu mir spricht. Und ich habe ihr auch ganz offen und ehrlich erzählt, wie gern ich diesen Blumentopf hätte. Wie sehr ich mich freuen würde, wenn die himmlische Stimme mir einmal klar und deutlich sagt, wie und wohin unsere Gemeinde als nächstes zu gehen hat, wie wir die Einheit der Kirchen erreichen können, wie wir für mehr Frieden und Versöhnung in der Welt sorgen können oder auch einfach, wie ich meinen Job am besten zu machen habe. Da klang dann schon ein bisschen die Verzweiflung in mir durch, dass ich diese Stimme halt nicht höre. Nicht wie Mose sie gehört hat oder wie Samuel sie gehört hat. Wie so viele Menschen sie in der Bibel gehört haben, und das wird dann immer sehr eindrucksvoll geschildert, so habe ich sie noch nicht gehört. Mein Leben wäre so viel einfacher, insbesondere mein Berufsleben mit diesem Blumentopf. Ich war wirklich sehr offen und ehrlich an diesem Abend dieser jungen Frau gegenüber. Und während ich mich dann noch so über den nicht vorhandenen Blumentopf ausgelassen habe und wie gern ich den doch hätte, habe ich dann weiter über die Frage nachgedacht, spricht Gott eigentlich mit mir? Und ich bin zu dem Schluss gekommen, auch ohne übernatürliche Stimme, die in mein Büro dröhnt, glaube ich daran, dass Gott schon zu mir gesprochen hat. Ich denke da an den Theologiestudenten aus Elstal. Dem bin ich auf einer Hochzeit begegnet. Hochzeit einer Freundin von mir im Kreise unserer damaligen, nicht mehr ganz so jugendlichen Jugendgruppe in Wuppertal. Weit weg von Elstal also die Hochzeit. Und eigentlich war dieser Student nur da, weil ein Mädel aus unserer Jugendgruppe, die eigentlich auch gar nicht mehr so richtig aktiv war bei uns, aber trotzdem zur Hochzeit eingeladen war, zu dem Zeitpunkt mit dem zusammen war und den halt mitgeschleppt hat. Großer Zufall, dass dieser Mensch da war, großer Zufall, dass dieser Mensch an diesem Abend mit mir an einem Tisch saß. Und wir sprachen so über meinen Beruf und darüber, dass ich eigentlich gar nicht so zufrieden bin mit meinem aktuellen Berufsleben, darüber, wie gerne ich eigentlich in der Gemeinde predige. Ja, und da sagt er einfach zu mir, geh doch nach Elstal. Und dann stand ich da, also er hatte bestimmt schon 2 Bier und ich bestimmt auch, und habe gedacht, ja, wenn du das so sagst, fremder Mensch, den ich seit einer Stunde kenne, oder warum eigentlich nicht? Ich denke da auch an eine meiner besten Freundinnen damals, die, als ich ihr dann von dieser Idee erzählt habe, gesagt hat, ja, das habe ich mir schon gedacht. Ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass du selbst drauf kommst. So. Ach so, ja, okay, wenn du das so siehst, dann ist die Idee vielleicht gar nicht so bescheuert. Ich denke da auch an unsere Gemeindediakonin und unseren Pastor, die beide mit ähnlichen Worten reagiert haben, als ich denen davon erzählt habe, ja, das haben wir uns schon gedacht. Ach, warum habt ihr euch das alle gedacht und ich nicht? Ich denke da auch an meine Oma. Die Geschichte erzähle ich besonders gerne. Als meine Oma davon erfuhr, dass ich nach Elstal gehe, kam sie zu mir und sagte, weißt du, Alexander, warum du noch keine Frau gefunden hast? Es war ja immer das Hauptproblem meiner Oma, dass alle Enkel irgendwie unter die Haube kommen. Ne? Weißt du, warum du noch keine Frau gefunden hast, Alexander? Weil Gott noch einen Plan mit dir hat. Und wenn du jetzt brav nach Elstal gehst, dann schickt er dir auch bald deine Frau. Sie hat recht behalten. Es hat keine anderthalb Monate gedauert, dann habe ich meine Frau kennengelernt. Sie ist mittlerweile bald 6 Jahre verheiratet, glücklich. Also, sie hat recht behalten, die Frau. Sie hat wahr gesprochen. Und sie waren auch, also von dem Moment an, wo sie meine Frau kennengelernt haben, waren sie überzeugt, das ist die Frau, die ich heirate. Vom ersten Treffen an. Und so blöd das jetzt auch klingt, so banal das klingt, wenn einem jemand sagt, ja, das habe ich mir schon gedacht, dass du jetzt Theologie studieren gehst oder so ein Blödsinn. In diesem Moment habe ich diese Menschen gebraucht, die mir das so sagen, dass sie das für eine gute Idee halten und dass sie sich das schon gedacht haben und dass sie das schon vor mir wussten. Weil ich war total verunsichert und vor allem wollte ich nicht aus Wuppertal weg. Und ich war panisch. Also ich fand die Idee irgendwie gut, aber gleichzeitig fand ich sie auch bescheuert, weil ich wollte am liebsten in Wuppertal bleiben und mein Leben weiterleben und meine Freunde weiterhaben und alles ist da, wo ich es kenne und das bloß nicht raus aus der Komfortzone. Und dann haben mir so viele Menschen auf einmal gesagt, ja, also ich wusste das schon vor dir. Ich denke da aber auch, wenn ich daran denke, wie Gott zu mir redet, denke ich auch an eine Begegnung letzte Woche. Da saß ich, also ich saß noch gar nicht. Na, also ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, diejenigen, die in letzter Zeit bei Freiraum waren, die haben es vielleicht mitbekommen, seit dem Jahreswechsel ist da nicht so ganz viel los. Liegt an wahrscheinlich daran, dass wir zu wenig Werbung machen, aber ist ja auch egal. Das macht auch was mit mir. Ne? Auch ich sitze dann da und denke mir, wenn ich 6 Stunden alleine da sitze, war das vielleicht doch eine Schnapsidee? War das eine blöde Idee? Gibt es hier überhaupt Studenten auf dieser Rheinseite? Oder sind die alle auf der anderen Seite? Und wenn man dann so die zweite Woche alleine bei Freiraum sitzt, dann nehmen diese Gedanken zu. Und am Mittwoch komme ich, um Katharina abzulösen, das ist das Schöne, ich habe Zeugen, komme ich, um Katharina abzulösen und wir quatschen so über Dinge, über die man halt quatscht. Und auf einmal klingelt's und da kommt ein junges Paar rein. Die sind gar nicht, also die waren gar nicht zum Arbeiten da, weil sie eigentlich gerade einen Rheinspaziergang machen wollten. Aber die haben unser Plakat gesehen und fanden die Idee so toll, dass sie sich das mal anschauen wollten und kamen hoch und haben sich hier von uns rumführen lassen und haben sich erklären lassen, warum, wieso, weshalb, warum. Und haben gesagt, was für eine tolle Idee das ist und wie wichtig das ist, dass wir das machen und wie viele Studenten mittlerweile auf der rechten Rheinseite leben, weil hier noch halbwegs bezahlbare Wohnungen sind. Und haben direkt Flyer mitgenommen und haben ein Plakat mitgenommen, das sie in der Fakultät aufhängen wollen. Und auf einmal war der Tag um 200% besser. An solche Begegnungen denke ich. Und ich denke auch an besagte junge Frau, mit der ich mich unterhalten habe und die mich gefragt hat, redet Gott eigentlich mit dir? Wer Ohren hat zu hören, der höre. Ich bin überzeugt, dass Gott auch heute noch zu Menschen redet. Gott redet zu uns durch andere Menschen, durch Begegnungen, durch Erlebnisse, auch durch das Studium der Bibel und natürlich den Heiligen Geist, der in uns hin und wieder Dinge in den Kopf setzt. Es bringt natürlich auch seine ganz eigenen Tücken mit sich. So ein brennender Dornbusch und die allmächtige, übernatürliche Stimme, die kann man schwer übersehen, überhören oder ignorieren. Diese göttliche Präsenz, die von so einem brennenden Dornbusch ausgeht, der mit mir redet. Aber Gottes Reden in meinem Alltag, ich glaube, das können wir sehr schnell übersehen, überhören oder ignorieren. Oder wir tun es ab als Gerede von Menschen, die doch gar keine Ahnung haben, wovon sie eigentlich reden. Und dann ist da ja auch noch das Problem, dass man ja irgendwie unterscheiden muss zwischen den Menschen und den Situationen und den Gedanken, durch die Gott gerade versucht, mit mir zu reden, und den Menschen, die felsenfest von sich überzeugt sind, dass Gott durch sie zu mir redet, bei denen ich da aber dann so meine Bedenken habe. Hier komme ich zurück auf besagtes Gleichnis. Wenn ich auf Gottes Reden hören will, dann muss ich als Zuhörender aktiv werden. Ich muss mich aktiv daran machen, Gott zuhören zu wollen. Das kann keine passive Hintergrundmusik sein, die ich so nebenbei laufen lasse, wie wenn meine Frau bei der Hausarbeit so einen Podcast nebenbei laufen lässt. In dem Fall bin ich nicht Sämann, ich bin der Boden. Und tatsächlich habe ich es ein Stück weit selbst in der Hand, ob ich aktiv danach suche, wo Gott zu mir reden will. dass ich ihm aktiv zuhöre, dabei vielleicht auch mal denen ausweiche, die mit ihren Reden den Dornen gleich Gottes Reden übertönen wollen. Ich habe es in der selbst ein Stück weit in der Hand, guter Ackerboden zu sein, der bereit dafür ist, Gott reden zu hören. Und das heißt vor allen Dingen, mich nicht davon ablenken zu lassen, nach den Gelegenheiten zu suchen, in denen Gott mit mir reden will. Weil ich sonst nämlich zum felsigen Boden werde und die Worte gar nicht lang genug in mir reifen können, dass ich Gott darin erkenne. Ich gebe auch ganz offen zu, dass ich es immer erst im Nachgang erkenne, wenn Gott mit mir gesprochen hat. Aber ich stelle fest, dass ich es unter anderem daran erkenne, dass es mir gut tut und mich auf meinem Weg mit Gott voranbringt. Um das eine vom anderen zu unterscheiden, mögen vielleicht völlig aus dem Kontext gerissene Bibelverse helfen. Einer war die Jahreslosung letztes Jahr: prüft alles und behaltet das Gute, und an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Gott hören, das erfordert Aktivität. Guter Ackerboden sein, das erfordert Aktivität. So wie Samuel auch aktiv sagen musste: hier bin ich, ich höre zu. Hinhören, reflektieren, prüfen. Und hin und wieder hilft es auch, wenn man gefragt wird: redet Gott eigentlich mit dir? Und dann kann man mal anfangen zu schauen: wo redet Gott mit mir? Weil ich bin sicher, er redet mit uns. Amen.